Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute müsste es eigentlich heißen und Value Creation, denn heute ist Jan zu Gast, Director bei Radial. Jan hat ein sehr, sehr spannendes Profil, weil er einen Maschinenbau-Hintergrund mit klassischer Berater-DNA verbindet und hat sehr, sehr viel in der Vergangenheit auf Restrukturierungen gearbeitet, Transformationsprojekten, sehr, sehr viel im Automotive-Umfeld und generell im Industriebereich. Und wir unterhalten uns jetzt einfach ein bisschen, ihr lernt Jan ein bisschen kennen und insbesondere wollen wir darüber sprechen, wie wir unser Value Creation und operativen Restrukturierungsbereich bei Radial in den nächsten Jahren gemeinsam entwickeln wollen. Und damit ganz herzlich willkommen, Jan.
Freut mich sehr.
Jetzt habe ich es gerade eben schon erwähnt, du hast ja einen technischen Hintergrund und gleichzeitig sehr, sehr viel Beratungserfahrung. Hol uns einfach mal ganz kurz ab. Wie kamst du dazu? Was waren deine Stationen? Was hast du gemacht?
Ich glaube, ganz klassisch auch erstmal von den Eltern geprägt worden. Ja. Vater ist Schiffbauingenieur, mein Stiefvater Elektrotechniker, Elektrotechnikingenieur. Das heißt, da war der Weg relativ schnell vorgezeichnet. Der Junge muss was Vernünftiges machen, Maschinenbau studieren. Das ist dann auch geworden. Der TU München, damals noch die Möglichkeit gehabt, nach Aachen zu gehen oder nach Karlsruhe. Aber warum in die Ferne streben, ne, wenn das Schöne hier so nah ist? Und dann habe ich hier den Bachelor und den Master durchgezogen, eben an der TU. Habe aber für mich relativ schnell festgestellt, dass ich noch ein bisschen, dass ich sehr verschult fand und ich gerne viel Praxis nebenher zum Beispiel machen wollte. Und das, glaube ich, kommt später noch zur Sprache, sind so Themen wie halt meine Praktika, die ich währenddessen gemacht habe. 7 Stück tatsächlich an der Zahl, während ich im Studium war. Und das, glaube ich, hat mir dann diesen tiefen technischen Vorsprung, sag ich mal, den ein Berater so mitbringen kann, dann am Ende auch verschafft.
Wie verbindest du das heute auf den Projekten, beziehungsweise wo siehst du den Vorteil aus einem Maschinenbaustudium kommend?
Gerade auf den Restrukturierungsprojekten oder den Performance-Improvement-Projekten, auf denen ich war, habe ich R&D und Operation-Streams in der Regel mit begleitet. Und da macht es für mich einen eklatanten Unterschied, ob du eher einen BWLer-Hintergrund hast oder einen klassischen Maschinenbauer-Hintergrund, weil du eine Operations, also eine Produktion, eine Logistik und ihre Abläufe ganz anders wahrnimmst. Ja, und gerade auch, wenn du schon praktisch nebenher noch was gemacht hast und dann eben so ein bisschen das theoretische Wissen aus dem Studium mit dem praktischen Wissen aus Praktika oder eben schon vorherigen Projekten vereinen kannst, hast du gegenüber einem klassischen BWLer, der eben vom Bachelor, vom Master aus der Uni kommt und dann in die Unternehmensberatung geht und sonst nichts gesehen hat, in der Einschätzung einen riesen Vorsprung.
Dann sind wir froh, dass du da bist, weil ich glaube, die meisten sind ja BWLer bei uns, von dem her ist gut so. Ja. 7 Praktika, 2 Stationen vor uns, vielleicht mal kurz im Schnelldurchlauf, wo und was hast du da gemacht?
Wo fangen wir an? Wahrscheinlich am Anfang. Ne? Ich war viel, wie du schon gesagt hast, in der Industrie unterwegs, an sich Automotive geprägt. Ich glaube, das vereint uns ja auch, ne? Die Liebe zum Automobil, vielleicht auch noch zum Verbrenner, das darf man ja gar nicht mehr so sagen, aber das ist ja auch noch schön, wenn es ein bisschen Krach macht. Wobei wir auch gelernt haben, jüngst haben wir wieder namhafte deutsche OEM auch wieder eine Kehrtwende hingelegt. Kleiner Blick nach Stuttgart. Und nee, grundsätzlich, was habe ich gesehen? Ich war bei Krauss-Maffei Technologies, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, what goes around comes around, wie sich dann so Kreise wieder schließen. Ich war bei Audi im Interieurdesign, ich war bei BMW in der Produktion, dort einen Sonderprozess gemacht in Hochdruckumformen, das war zu meiner Semesterarbeit damals. Ich habe meine Bachelorarbeit bei Orkan Energies geschrieben. Das war eigentlich mal so ein kleiner Ausreißer beim roten Faden. Automotive eigentlich ist ein Energie-Startup, das sich aus der TU ausgegründet hat. Ist im Endeffekt eine Verbesserung der Energieeffizienz von zum Beispiel Biogasanlagen durch Nutzung der Restwärme, die noch im System ist. Ich war bei Porsche Consulting, ich glaube, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt, der mich auch hat den Beraterweg einschlagen lassen am Ende. Und meine Masterarbeit in England nicht zu vergessen, wo ich noch bei Bentley zum Beispiel unterwegs war.
Ja. Also schon Automotive Exposure, ganz klassisch. Automotive bringt uns automatisch zu Transformation. Du hast jetzt davor ja auch noch bei Capgemini und Roland Berger gearbeitet, kommen wir jetzt am besten drauf. In klassischen großen Transformationsprogrammen, die ja auch meistens eine große Komplexität mit sich bringen. Ich durfte selber bei Porsche Consulting damals Mitglied begleiten, deswegen weiß ich, wo da üblicherweise schon der Schuh drückt. Aber hol uns gern insbesondere die Zuhörer nochmal ab. Wo liegen die Herausforderungen in so großen Transformationen? Wie werden solche Projekte schlussendlich erfolgreich? Man liest ja auch in ganz, ganz vielen Studien genannt, halt zum Beispiel die Shift Happens-Studie von Northern Tech. Jonas kommt auch noch im Podcast übrigens, er wird dann ein bisschen drüber sprechen, dass viele Transformationsprojekte scheitern, dass viele Restrukturierungen scheitern. Gibt es dann unterschiedlichste Prozentsätze, soweit ich weiß. Man spricht immer grob von der Hälfte, die nicht funktionieren. Das heißt, was sind so aus deiner Erfahrung die Erfolgsfaktoren für Transformationsprogramme?
Ja. Durch mein Background mit Capgemini, Invent und Roland Berger habe ich ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven kennenlernen dürfen. Das eine ist ja eher digital getrieben. Das heißt, man ist auch schon etwas weiter hinten im Entscheidungsprozess. Das heißt, es wurde im Zuge von einer strategischen Entscheidung festgestellt, man muss jetzt ein neues PLM-System ausrollen. Wohingegen bei Roland Berger man eher deutlich früher im Entscheidungsprozess ist und sagt, oh, wir müssen jetzt etwas tun, wir müssen jetzt restrukturieren, wir müssen jetzt Performance Improvement machen, bevor wir zum Restrukturierungsfall werden. Ich glaube, das unterscheidet sich schon mal ganz, ganz eklatant und muss man, glaube ich, auch für sich betrachtet unterschiedlich sehen, was kann man im jeweiligen Fall richtig oder falsch machen. Bei Digitalisierungsprojekten ist es für mich der Punkt, man muss sehr viel Klarheit schaffen, direkt am Anfang. Requirements, Engineering Requirements, Management, was will man eigentlich haben am Ende? Ja, also klassisch wird einem ja auch von einem Provider, von einem PLM-Systemanbieter, ne, immer versprochen, die Out-of-the-Box-Solution kann alles und man muss nichts mehr customizen. Eines der größten Projekte, auf dem ich war genau so ein Fall, wo eben einem großen Aerospace-OEM im europäischen Raum angeboten wurde, man rollt die PLM-Solution einfach aus und dann funktioniert das. Am Ende war das ein Projekt von 5 Jahren für ein Flugzeugprogramm, mit dem 1000 Entwickler bei Customization saßen, ja, in einem Hangar. Das muss man immer sehen. Am Anfang wurde das wahrscheinlich auf dem Golfplatz klassisch, ne, per Handshake entschieden, wir rollen das jetzt aus. Am Ende sah die Realität halt dann doch ein bisschen anders aus. Also dort würde ich sagen, von vornherein ganz klar abstecken, was muss eine Solution am Ende auch abbilden können. Das sehen wir, glaube ich, hier bei Radial auch schon. Ne? Wenn wir sagen, kleineren Sinne, wir machen Dashboarding, wir machen Financial Data Transparency Themen. Was können wir abbilden, was können wir auch nicht abbilden? Also auch ganz klar Ehrlichkeit zu zeigen, was kann eine Solution auch nicht. Ne? Und ich glaube, bei Restrukturierung und Performance Improvement Projekten ist es noch fast einfacher, die Leute mit ins Boot holen, von Anfang an hart verzielen. Die Ziele müssen irgendwo erreichbar sein, natürlich auch ambitioniert und dann am Ende in meinen Augen mit Blut unterschrieben werden und dann auch nachgehalten werden. Und das habe ich oft gesehen, dass das daran scheitert, dass direkt die Leute nicht auf 1, auf 2, auf 3 Jahre dort verzielt werden. Das Ganze vielleicht sogar auch in das entsprechende Targeting vom Management mit aufgenommen wird, ja, dass ich sage, ihr seid auch auf die entsprechenden Savings mit verzielt.
Schlagen wir mal den Bogen zu Radial jetzt. Jetzt bauen wir ja hier, sage ich mal, ein Value Creation Services, Service Offering auf. Wir hatten das schon immer irgendwo draufstehen, haben jetzt aber in den letzten Jahren sehr, sehr viel Finance-Themen gemacht, viele Transaktionen begleitet, Financial Due Diligence, du hast gerade eben das Dashboarding erwähnt, also Data Warehousing, Power BI, Reporting, Controlling, Automatisierung und solche Dinge, also viel im Data Transparency Bereich tätig gewesen. Jetzt machen wir auf einmal Value Creation. Warum machen wir das und welche Chancen siehst du dafür für uns?
Für mich ist es eigentlich nur noch ein folgerichtiger Schritt. Ich meine, wie ist eigentlich der Weg, wie wir aktuell unsere Kunden unterstützen oder unterstützen wollen und können? Wir kommen rein in Transaction Services mit einer klassischen FDD-Begleitung oder vielleicht auch mal einem Exit. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Oder entsprechend dann einfach die Begleitung. Und im Zuge dessen stellen wir in der Regel schon fest, es krankt irgendwo dran. Es wird nicht richtig konsolidiert. Es fehlt grundsätzlich die Datentransparenz im Finance-Bereich. Dann haben wir schon mal den einen Weg, den wir einschlagen Richtung Dashboarding. Wir können aber auch schon sehen, es krankt grundsätzlich an der Marge. Ja, oder ihr habt einen zu hohen indirekten Einkaufsanteil. Das siehst du ja eigentlich, wenn du eine FDD aufbaust. Und dann müssten wir in unserem Fall direkt mit dazugehen und sagen, liebe Freunde, wir sehen hier 3-4 Punkte, die müsst ihr substanziell angehen. Ja. Und ich glaube, dass wir das halt dadurch alles aus einer Hand anbieten können und auch müssen im Folgeschritt. Und zum Beispiel auch da nochmal das Thema Operations. Viel auf dem Shopfloor kann noch digitalisiert werden, gerade auch bei kleineren Firmen. Viel wird dort noch papierhaft gemacht. Ja, das heißt auch dieses ganze Thema Dashboarding. Wo steht meine OEE? Wo ist grundsätzlich meine Utilization? Wo habe ich Probleme mit Stillständen? Was habe ich für Scrap Rates? Dass man auch den Leuten auf dem Shopfloor visuell darstellt, ihr macht einen guten Job oder wir driften irgendwo ab. Ja, rot-grün, ganz einfach. Ist bei großen OEM, bei großen Zulieferern schon der Fall. Bei vielen kleinen Firmen aber nicht und wird einfach massiv unterschätzt, weil 1% Scrap ist egal, ob ich jetzt 1 oder 10 Milliarden Umsatz mache oder auch nur 100 Millionen. 1% ist immer 1%, tut mir gemessen am Umsatz weh.
Das heißt, unsere Dashboarding-Projekte sind so ein bisschen die Basis, würdest du sagen, und mit dem Value Creation Service Offering gehen wir eine Ebene weiter, um auch wirklich EBITDA-Potenziale zu heben, Liquiditätspotenziale zu heben und das insbesondere halt auch in Firmen, die halt das Ganze noch sehr, sehr nötig haben. Ja, die großen Konzerne, die fahren ja ein Transformationsprogramm nach dem anderen, ein Optimierungsprogramm nach dem anderen, aber gerade so unbefleckte Assets im Private Equity Umfeld bieten dann natürlich wahnsinnig viel Potenzial, da tätig zu werden. Ne?
Absolut. Vor allem auch hier, weil oft PEs, wenn sie kein Ops-Team haben oder auch selbst wenn sie ein Ops-Team haben, oft gar nicht das Know-how haben, das alles aus einer Hand auch zu bedienen. Gerade zu sagen, wir verstehen auch, welche Datensätze brauche ich auf dem Shopfloor, was bekomme ich überhaupt aus dem Shopfloor raus, ja, dass ich überhaupt in der Sport bauen kann. Und was wiederum muss ich an den Zahlen dann wiederum tweaken, dass ein Owner oder halt eben auch ein PI, ne, abseits von der Geschäftsführung, strategische Schlüsse daraus ziehen kann. Und ich glaube, das ist ja am Ende das, was wir alle erreichen wollen, aus Datentransparenz strategische Entscheidungen treffen zu können. Und das hilft oft, das zu visualisieren, beziehungsweise auch einfach mal von außen reinzukommen und gewisse Fakten, die so hingenommen werden, zu challengen.
Jetzt ist das ja mehr oder weniger dann dein Bereich bei uns. Wir arbeiten jetzt ja nach wie vor noch an der Strategie. Die wird sich mit Sicherheit auch ein paar Mal ändern. Aber was haben wir gemeinsam so vor in den nächsten Wochen?
Gut, ich glaube, man braucht eine saubere Pyramide. Ne? Ich denke, ein Thema, für das Radial steht, sind wenig Bürokratie, wenig Overhead, schlanke Prozesse. Nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht man einfach eine saubere Pyramide, in der man arbeitet. Heißt am Ende, wir müssen einstellen. Ne? Wir brauchen Profis im Bereich Restrukturierung und Performance Improvement. Jedoch auch Personen, die sich mit eben Daten und Digitalisierung auskennen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Schnittmenge, die ich jetzt aus Capgemini und Berger eben schön mitnehmen konnte. Und ich sehe schon, wie wichtig es ist, auch zu verstehen, wie ein SAP-System grob funktioniert. Was bekomme ich dort an Daten heraus? Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch jemanden, der die 3 Statements, ja, grob beherrscht oder nicht nur grob, sondern vielleicht sogar im Schlaf beherrscht. Ja. Aber auch da ist ja unser schöner Vorteil, ich muss im Zweifel nicht den Cashflow bis ins FF runter deklinieren können, weil dafür kann ich dann wieder zu unseren FDD-Kollegen beispielsweise einmal eine Büroflur weitergehen oder eben sogar einen Büroflur weitergehen. Und das ist eigentlich so mein Ziel, hier eine Kompetenz aufzubauen, die sich eben in diesem Dreiklang, Zweiklang aufhält.
Mhm. Und mit dem Team dann, wie gesagt, eben auf die insbesondere Private Equity geführten Mittelständler zuzugehen. Ich meine, Mittelstand ist ein breiter Begriff, er geht ja irgendwie von 1 Million bis zu 1 Milliarde, grob. Das kann man auch, glaube ich, relativ lose erstmal stehen lassen. Ich glaube, wir sind jetzt gerade noch in einem eher Micro-Small-Lower-Mid-Cap-Bereich unterwegs. Wir wollen uns strategisch natürlich in den Upper-Mid-Cap und Large-Cap-Bereich auch bewegen. Opportunistisch nehmen wir natürlich jedes andere Thema auch mit, so wie jetzt ja gerade schon bei einem Maschinenbauer, den wir betreuen dürfen. Was, glaube ich, ja auch relativ zentral ist bei so Transformationsprojekten, ist ja so der Drumbeat, wie man so schön sagt. Also klassisch Program Management Office aufsetzen, gucken, dass es eine Zentralfunktion gibt, die die Transformationsthemen einfach vorantreibt. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein, weil das, glaube ich, auch so ein Kernoffering wird, das Thema Program Management Office, was da so die Erfolgsfaktoren aus deiner Erfahrung sind.
Auch da am Ende
und gerne auch, was ein Program Management Office überhaupt ist, weil vielleicht wissen das auch bei manchen nicht.
Ja. Was PMO, ja, was ist ein PMO? Ein PMO hat eigentlich die Fäden in der Hand. So kann man es in einem Satz beschreiben. Ist im Endeffekt dafür zuständig, die Zielerreichung oder eben doch das Savings-Target am Ende vom Tag sicherzustellen. Das heißt, hier zu konsolidieren, vor allem zu rekalibrieren, falls nötig, dass klar ist, dass auch das Ziel verstanden wird, auf das alle zuarbeiten, dass ein Schulterschluss im Business oder in dem Unternehmen zwischen Business und zum Beispiel auch Controlling funktioniert, dass alles entlang eines Prozesses maturiert wird, ja, also auch an dieses klassische Maßnahmen erhärten, dass das in einem Stage-Gate-Prozess durchgeführt wird. Das ist im weitesten Sinne mal die Aufgabe eines PMOs. Natürlich gehören dazu auch nochmal ein bisschen Ad-Hoc-Themen, ja, Zahlenaufbereitung fürs Management, kritische Entscheidungen natürlich zu forcieren. Und wie man es halt auch so, sagen wir mal, ein Stück weit auch irgendwie aus dem S6 kennt, Timeplans, Milestones aufzusetzen und zu gucken, dass natürlich dann auch das Programm im Sinne dieser Milestones und Timelines dann ein Stück weit voranschreitet im Plan. Und falls nicht im Plan, es frühzeitig visibel zu machen und dann Gegenmaßnahmen eben abzuleiten.
Geht also darum, klar, das alles mal transparent zu machen. Ich meine, man sieht ja immer wieder aufgesetzte PMOs, die komplett chaotisch sind, wo man nicht wirklich nachvollziehen kann, wie sowas überhaupt funktionieren konnte. Ich denke auch, was du einleitend gesagt hast, um so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen, ich glaube, gerade so die Maschinenbaukenntnisse sind natürlich auch super spannend, weil wenn du dann über Maßnahmen sprichst, gerade im Logistik-, Produktionsbereich oder wie auch immer, dann bist du eben kein BWLer wie wir, sondern wahrscheinlich eine Ebene tiefer drin. Ja. Also auch so inhaltsfokussierte Tätigkeiten ein bisschen, klar, Drumbeat aufrechterhalten. Und das ist halt wie in jedem Projekt einfach unfassbar viel Kommunikation.
Genau. Ne? Ich glaube, wichtig ist immer der Status, in dem man reinkommt. Fängt man auf der grünen Wiese an oder wie von dir angesprochen, übernimmt man schon ein bestehendes Programm, sei es jetzt intern getrieben oder übernimmt man es auch von anderen Beratungen. Das ist ja, halt, glaube ich, immer schon mal ein großer Unterschied. In der Regel, sage ich mal, gibt es immer große Unterschiede, wenn man das Greenfield aufbaut, kann man beispielsweise Tools wie Catadigent nutzen und dort einfach entspannt anfangen, die P&L-Struktur runter zu deklinieren. Ja, wir haben Materialkosten, wir haben Personalkosten, wir haben Einkaufskosten, die wir nochmal irgendwie senken können. Und das macht es dann einfacher, weil in der Vergangenheit habe ich gesehen, dass oft ein großes Geschwür wächst, in dem auch viel die Kostenarten oder Themen wie eben dann Working Capital versus Topline versus EBIT-Saving einfach alles in einen Topf geschmissen wird. Und sich damit utopische Savings-Werte teilweise hochgerechnet werden, die dann gar nicht zu realisieren sind. Ne? Weil wenn ich mir 30 Millionen Topline-Growth reinschreibe, heißt das nicht, dass ich 30 Millionen als EBIT-Saving ja, habe. Das funktioniert nicht. Und auch allein das ist eine Aufgabe eines PMOs, dort den Schulterschluss zu schaffen, dass sich ein Controller auch mit einem entsprechenden Business-Lead zusammensetzt und sagt, ja, das ist eine gute Maßnahme, das ist aber nur ein Cost-Avoidance. Das bringt uns leider nichts in einem hart messbaren EBIT-Saving. Ja. Und ich glaube, das ist das eklatant Wichtige. Auch neben dem Drumbeat dort wirklich für Transparenz, auch für eine Art Schulung zu sorgen. Ja, ihr macht alle einen guten Job. Ja, wir nehmen diese Maßnahmen weiter auf. Jedoch können wir sie leider nicht in unser Savings-Target eben mit aufnehmen. Ja.
Ja. Stichwort nochmal, oder was heißt Stichwort? Wir haben jetzt gerade vorhin gesprochen, so zum Thema Großkonzern, PMOs beziehungsweise Transformationsprogramme. Wir sind jetzt, wie gesagt, viel in dem, immer meistens im Private Equity Kontext unterwegs, plus wahrscheinlich eher im Small, Micro, Lower, Midcap Bereich. Wo denkst du oder wo siehst du da die Besonderheiten und zugleich auch die Chancen, die in dem Bereich rumschwirren?
Ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir schon mal grob die gleiche Sprache sprechen. EBITDA, EBITDA, EBITDA. Ja. Das heißt, das bringt schon mal viel, wenn man versteht, auf was zielt ein PI ab. vor, während und nach der Laufzeit, der Halteperiode. Und das dann aber auch wiederum zu übersetzen, ne, dass man sagt, dass das Ziel, dass man auch ein Stück weit als Mittler vielleicht sogar arbeitet, ja, das Ziel des Fonds ist natürlich maximale Ausschöpfung. Auf der anderen Seite möchte ein Geschäftsführer, der nach wie vor eben ein Stück weit drin ist oder eingesetzt wird, natürlich auch nur das Beste für seine Company, ja. Und dort den Mittelweg zu finden, dort auch die Ziele so ein Stück weit zu transportieren in beide Richtungen. Ich glaube, da können wir einen großen Mehrwert stiften und eben auch nochmal unabhängig von außen reinzukommen. Also auch in Fonds, die vielleicht schon ein Ops-Team haben. Jemand, der in einem Ops-Team eines Fonds arbeitet, für ein Portfoliounternehmen ist in der Regel befangener, ne, weil er möchte sich ja auch nicht verscherzen. Wir können da von außen deutlich mehr als Challenger auch auftreten in meinen Augen und sollten das auch tun. Und ich glaube, an sich ist es einfach so, dass du in einem PE-owned-Umfeld deutlich pragmatischere Entscheidungen treffen kannst. Solange du es, sei es auf einer Serviette oder eben in einem großen Excel-Sheet, ne, dir einen Business Case oder einen Businessplan berechnet hast, der Sinn ergibt, dann kannst du das in der Regel dort auch schnell umsetzen. Wohingegen du halt in einem großen Konzern oft in der Hierarchie, in der Bürokratie verloren gehst, weil dann doch die Entscheidung von zu vielen Leuten abhängt.
Ja, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel Expertise gehört. Damit das keine leeren Floskeln bleiben, sprechen wir auch nur kurz über deine Mottos oder Arbeitsweisen, die da dahinter stecken. Ein Satz, den du mir mitgegeben hast, ist come as a team, go as a team. Was bedeutet das genau in der Praxis?
Das ist tatsächlich auch ein Satz, den ich in einem meiner Praktika mal eben damals von einem Projektleiter mitbekommen habe. Und ich sage immer, man sollte sich immer die guten Sachen, die man eben lernt, sollte man sich immer mitnehmen und dann auch für sich irgendwie adaptieren oder eins zu eins einfach mitnehmen, umsetzen. Und ich finde es extrem wichtig, dass man als Projektteam, und wir sind ja auch eine Beratung und treten in Projektteams auf, sollte man geschlossen da sein. Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, das natürlich dann auch mit hybriden Arbeitsmodellen ein Stück weit zu koppeln, aber den besten Impact hast du vor Ort und den besten Impact hast du, wenn du zusammen bist. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Woche aufeinander sitzen muss, aber es ist wichtig, dass man gemeinsam als Team auch füreinander da ist, füreinander dann einsteht, wenn da eine Hilfe braucht. Und das siehst du in meinen Augen auch nur, wenn du zusammen als Team physisch auch agierst.
Noch ein ganz spannender Punkt, glaube ich, weil viele Transaktionsprojekte ganz klassisch, also Financial Due Diligence Projekte beziehungsweise auch diese Dashboard-Themen sehr, sehr stark remote gemacht werden. Das ergibt auch nur Sinn. Ja, ich bin immer ein Freund davon, also was ich eigentlich auf all meinen Projekten mache oder auf den meisten, dass man zumindest zum Kickoff mal zum Mandanten fährt und sich mal physisch trifft und sie einfach mal in die Augen guckt, weil das dann eine ganz andere Arbeitsgrundlage ist. Wenn wir das nicht machen, dann spätestens zum Projektessen am Schluss, ja, wo man dann hoffentlich auch ein bisschen Spaß miteinander hat. Aber ich kenne das aus meinen Restrukturierungszeiten bei Deloitte auch noch, dass halt so Transformationsprojekte, die machst du halt nicht remote. Ja. Und wir leben, glaube ich, bei Radial nach wie vor eine sehr, sehr flexible Kultur, was das angeht, und stellen es den Leuten auch frei, wo sie arbeiten. Aber ich glaube, gerade in dem Value Creation Services Bereich, den wir da jetzt aufbauen, ist Homeoffice halt schon ein Thema, ne, was die Leute wissen müssen.
Ich glaube, das sind auch am Ende persönliche Prägungen. Ich sag mal so, jemand, der wie ich jetzt mehr aus der Operations kommt, der auch den Shopfloor nach wie vor liebt, ja, sich mit Sicherheitsschuhen da gerne, sag mal, durch den Dreck bewegt, wie man so sagt, der sieht auch, dass du vor Ort sein musst. Du wirst eine Restrukturierung, ein Performance Improvement von Operations nicht von zu Hause vom Schreibtisch aus machen. Du musst mit dem Werksleiter, du musst mit den Meistern, du musst mit den Leuten vor Ort sprechen. Und auch die Akzeptanz hast du nur, wenn du vor Ort bist. Punkt. Bestes Beispiel da, sehr große Restrukturierung gerechnet und der Kollege meinte, man kann eine Linie aus dem Werk raustrennen und verkaufen. Wenn man physisch vor Ort gewesen wäre, hätte man gemerkt, dass man dann quer durch eine Werkshalle Zäune bauen müsste. Wertstrom, Warnstrom, ja, alles ist gestört, es funktioniert faktisch nicht. Ne? Und das ist für mich ein perfektes Beispiel. Auf dem Papier ergibt vieles Sinn. Man muss vor Ort sein, um es zu verstehen, ne? Und die Akzeptanz auch zu bekommen. Und deswegen sage ich halt, Homeoffice ja, ne? Flexible Arbeitsmodelle auch. Aber klassischen Hybridmodell zu sagen, man ist Montag und Freitag zu Hause oder eben hier bei uns im Office und ist aber Dienstag bis Donnerstag die 3 Tage mindestens beim Kunden, das ist für mich schon das Credo.
Super spannend. Also die Leute, die sich hier dann auf die Value Creation Stellen bewerben, die werden das auch so kennen. Ja, ich glaube, wir gestalten es trotzdem so gut wie möglich und so flexibel wie möglich. Aber es ist halt einfach dieser Art von Tätigkeit immanent, dass du einfach beim Kunden sein musst. Ja. Das eben schon gesagt. Ja, kommen wir vielleicht nochmal kurz zu dir als Person. Fairerweise jetzt aus meiner Warte freut es uns natürlich, dass du dich für uns entschieden hast. Das ehrt uns, das freut uns. Ich glaube, das ist eine sau coole Ergänzung. Du hättest jetzt ja auch viele andere Rollen aussuchen können, im Zweifel mit irgendwie zwei TU-Abschlüssen und Roland Berger und Capgemini im Lebenslauf. Hättest theoretisch ja auch woanders weitergehen können. Was treibt dich jetzt an, sage ich mal persönlich oder auch fachlich, den Schritt jetzt zu gehen und den mit uns zu gehen?
Ja. Wie schon einmal auch von mir erwähnt, ist es, glaube ich, nochmal digitale und eben strategisch Performance Improvement Themen miteinander zu koppeln. Ja, ich fand das Thema Visualisierung der Sporting schon immer persönlich wahnsinnig interessant. Das hat sich für mich vom Inhaltlichen einfach schon super ergänzt. Und für mich persönlich, das ist kein Bashing, wenn ich jetzt von einem Roland Berger zu einem BCG, zu einem McKinsey gehe, ich lerne nochmal eine andere Kultur kennen, aber ich mache unterm Strich nichts mehr anderes. Die Strukturen sind grob die gleichen, die Themen sind auf jeden Fall die gleichen. Das heißt, da habe ich dann für mich persönlich keine Lernkurve mehr. Hier habe ich jetzt von euch die Riesenchance bekommen, einen Bereich von null aufzubauen. Ne? Und das ist für mich eigentlich das, was mich hierher treibt, wo ich sage, jetzt kann ich selber mal unternehmerisch sein, kann die Dinge, die mir in der Vergangenheit nicht gefallen haben, anders machen, kann die Dinge, come the team, go the team, die ich aus der Vergangenheit positiv mitgenommen habe, selber umsetzen. Und am Ende kann ich jetzt immer nur einen anschauen und sagen, es hat nicht geklappt und das bin ich selber. Na, das heißt, wenn jetzt irgendwas nicht klappt in den nächsten Jahren, dann ist es im Zweifel meine Schuld. Und das ist eigentlich auch ein Thema, was ich ganz interessant finde. Es gibt keinen anderen, den man blamen kann.
Das ist eine gute Einstellung, glaube ich, die haben wir ja alle bei Radial. Man muss das Ego einfach hinten anstellen und gucken, dass man einen vernünftigen Job macht und gut kommuniziert. Und selbst wenn die eigenen Ideen nicht die besten sind, dann macht das Team halt die besten Ideen. Und das ist dann am Ende auch für den Kunden bzw. den Mandanten das Beste. Ja, das kann ich nur unterstützen. Abschließend die Frage, wir suchen ja auch Leute in dem Bereich. Wir suchen auch ein bestimmtes Profil. Vielleicht ein Satz an junge Berater, was sollten die auf dem Kasten haben, was sollten die mitbringen, wenn sie Lust hätten, jetzt hier einzusteigen oder generell im Bereich Transformation, Restrukturierung tätig zu werden?
Genau, grundsätzlich glaube ich, ein betriebswirtschaftlich-technischer Background, Wirtschaftsingenieur, Maschinenbauer, BWLer, grundsätzlich jemand, der zahlenaffin ist, glaube ich, das ist für uns wichtig. Und wir suchen jetzt, wie ich gerade schon auch sagte, die eigentlich die komplette Pyramide. Das heißt, wir suchen schon Berufserfahrene, das heißt 2-3 Jahre, vielleicht auch 4 Jahre Berufserfahrung, Level Manager, grob gesagt, die in der Lage sind, natürlich auch Projekte eigenständig komplett zu führen. Das ist die ganz klare Erwartung. Und dort auch schon einen proven Track Record haben. Und ansonsten natürlich auch gerne juniore Kollegen, frisch von der Uni, 1-2 Jahre Berufserfahrung aus, sage ich mal, einschlägigen Beratungen, Boutiquen. Ja, also auch gerne auch aus Boutiquen mit einem spitzen Profil, Logistikberatung, solche Themen. Das finde ich interessant, weil am Ende ist die fachliche Expertise gar nicht so entscheidend, sondern dass du Probleme abschichten kannst. Dass du logisch herangehst, dass du clustern kannst. Das ist das, was ich suche oder was wir suchen am Ende vom Tag. Und alles andere ist learning on the job.
Klingt gut. Ja, Jan, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ja, wir haben einiges zu tun, deswegen entlasse ich dich jetzt wieder. Ja, das war das Interview mit Jan Wasner, unserem Director im Bereich Value Creation Services. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn euch das Thema interessiert, dann meldet euch super gerne, entweder direkt bei Jan oder auch bei mir, beziehungsweise den Kollegen hier bei Radial. Und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Finance Data People, der Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance und wie wir jetzt gelernt haben und Value Creation Services. Vielen Dank.